DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Green and Social Bonds, über Grundlagen, Emissionen und Investitionsmöglichkeiten sprechen Marianne Ulrich, Abteilungsdirektorin Nachhaltigkeit und Corporate Governance DK, Bodo Winkler-Witti, Leiter Funding and Investor Relations Berlin Hyp AG und Georg Kaiser, Leiter ETF Institutionell DK. Green and Social Bonds, wie Sie diversifiziert und liquide investieren können, erfahren Sie in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DK Institutionell Assets and Values. Heute sprechen wir über Green und Social Bonds, eine Anlageklasse von wachsender Bedeutung auf dem Weg zur Energiewende und zum nachhaltigeren Investieren. Frau Ulrich, wir haben in der ersten Folge von Assets and Values über nachhaltigkeitsorientierte Aktienstrategien gesprochen. Heute widmen wir uns dem Rentenmarkt. Starten wir doch mit einer Definition. Was genau macht denn eine Anleihe green oder social?
Eine Definition im eigentlichen Sinne gibt es nicht, aber ein Verständnis darüber, dass der Emittent eines Green Bonds Umweltschutz- oder Klimaschutzmaßnahmen mit den Erlösen dieses Bonds finanziert. Bei Social Bonds werden eben soziale Projekte gefördert. Das reicht von bezahlbarem Wohnen bis Kindergärten, Studentendarlehen. Also hier gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum an Zielen, die eben entsprechende nachhaltige Ziele unterstützen.
Sie haben gesagt, eine Legaldefinition in diesem Sinne gibt es nicht, aber es haben sich Industriestandards etabliert.
Richtig, ja. Das sind verschiedene Industriestandards, aber einer der am häufigsten genutzten sind die Standards der Climate Bond Initiative, die eben auch schon sehr lange Mindeststandards eben für Green Bonds festgelegt hat, die auch über eine Datenbank verfügt beziehungsweise eine Datenbank erstellt, in dem Anleger eben schauen können, welcher Bond ist nach diesen Kriterien eben als green klassifiziert. Das heißt, hier eine Übersicht über den Markt. Die Anleihen müssen eben ökologische Ziele verfolgen, müssen ein entsprechendes Framework haben, das heißt, müssen darstellen, was an Projekten, wie Projekte ausgewählt werden, wie diese Projekte dann eben über die Laufzeit des Bonds eben entsprechend durchgeführt werden und hier auch entsprechend reporten, also mindestens jährlich über die gesamte Laufzeit des Bonds den Anlegern, den Investoren darlegen, was innerhalb dieses Bonds passiert ist.
Und auch die EU-Taxonomie-Verordnung gibt hier gewisse Leitplanken vor.
Das ist richtig. Das geht ein bisschen in die Richtung Goldstandard. Das heißt, die EU-Taxonomie geht hier deutlich über das eigentliche Klimaziel hinaus. Das sind zum Beispiel zusätzlich zu Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ist das Thema Biodiversität, also wie vermeidet man Artensterben bei Pflanzen und Tieren, um auch hier unsere Zukunft zu sichern. Dann eben auch das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling, Vermeidung von Umweltverschmutzung. Also hier ein sehr, sehr breites Spektrum an Projekten, die unter dieser EU-Taxonomie innerhalb eines Green Bonds finanziert werden können. Und hier ist aber auch ganz wichtig, ein Ziel zu erfüllen, heißt nicht, dass man andere Ziele schädigen darf. Das heißt, do not significant harm. Ich darf nicht ein Ziel fördern, um damit andere zu verletzen. Und hier auch ganz klar, es müssen Mindeststandards für Arbeits- und Sozialrechte innerhalb dieser Projekte garantiert werden.
Wie prüfen Sie bei der DK jetzt, ob ein Bond green oder social ist und die Kriterien alle erfüllt?
Wir halten uns erstmal an Informationen, die wir beispielsweise über diese Datenbank bekommen, um erstmal zu sehen, wurde dieser Bond vom Emittent als grün eingestuft oder als social? Dann schauen wir uns den Emittenten an. Ist der Emittent glaubhaft? Wie ist seine Klimastrategie? Ist das nur eine einmalige Marketinggeschichte oder gehört das zur DNA des Unternehmens, eben hier diese Ziele wirklich glaubhaft zu unterstützen? Dann schauen wir uns an, wer prüft diesen Bond? In der Regel lassen Emittenten durch externe Prüfer, also sogenannte Second Party Opinions, erstellen. Das können Wirtschaftsprüfer sein, das können Nachhaltigkeitsratingagenturen sein. Da schauen wir uns an, wer hat diesen Bond oder dieses Framework geprüft? Und dann schauen wir uns noch in einem weiteren Schritt an, welche Projekte werden damit finanziert, also die Use of Proceeds. Und hier gibt es eben auch Unterschiede. Beispielsweise, Sie haben die Diskussion auch in Deutschland verfolgt, ist Atomkraft taxonomiekonform? Also hier schauen wir uns relativ genau an, was konkret wird hier an Projekten finanziert.
Haben Sie da vielleicht noch ein paar Beispiele?
Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Beispiele. Also das reicht von Finanzierung, von Renaturierung von Flüssen. Das ist beispielsweise eine Emission der Fidschi-Inseln, um dem Anstieg des Meeresspiegels durch Maßnahmen zu begegnen. Das ist jetzt eine neue Emission gewesen des Landes Berlin, die als Mischform an den Markt kam, nämlich eine Mischung aus Green- und Social-Projekten, die mit 750 Millionen im Februar an den Markt kam und siebenfach überzeichnet war. Also hier sieht man, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Emittenten, spannende Green Bonds, und die Auswahl wird zunehmend größer.
Schauen wir jetzt mal auf den Markt. Sie haben es schon angesprochen. In der letzten Dekade ist der Markt extrem gewachsen. Frage ist, ist er auch erwachsen geworden? Und in welchen Rollen finde ich die Deka auf diesem Markt?
Also erwachsen ist der Markt wahrscheinlich noch nicht. Das liegt unter anderem an den Entwicklungen, die die Regulatorik uns allen beschert, oder eben auch an neuen Entwicklungen im Bereich Energie, Energiewende. Wie sichern wir unsere Energie? Also hier ist der Markt und die Vorgaben in Bewegung. Deswegen würde ich sagen, maximal Teenager, noch nicht erwachsen. Die Deka hat verschiedene Rollen eingenommen im Bereich Green Bonds. Einmal als Emittent eines Green Bonds, dann als Unterstützer im Bereich Platzierung von Green Bonds. Wir helfen Emittenten, besonders im Sparkassenbereich, eben hier die Anleger zu finden. Und eben, wir sind auch Investoren in unserer Form als Asset Manager, in unserer Aufgabe als Asset Manager, nämlich die Green Bonds in unsere aktiven und passiven Produkte zu integrieren und dafür zu sorgen, dass eben auch unsere Fonds eben hier diese Ziele unterstützen.
Sie verfolgen also den Markt aus mehrerlei Perspektiven. Eine Frage noch, die insbesondere unsere Investoren interessieren dürfte: Sind denn noch Prämien, Renditeprämien, Greeniums zu finden auf dem Markt, also Aufschläge gegenüber klassischen Anleihen?
Das hängt sehr vom Emittenten ab. Also es gab Länderanleihen, wo wir das feststellen konnten, aber wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, ist das Greenium eher gering. Hier haben wir einen Twin Bond der Bundesrepublik Deutschland, das heißt eine Anleihe, die sowohl in einer nachhaltigen Variante als auch in einer klassischen Variante ausgegeben wurde. Und hier war der Unterschied ein Basispunkt. Aber je nachdem, wie attraktiv die Emission ist, der Emittent ist, wie glaubhaft, fällt eben auch ein mögliches Greenium aus.
Vielen Dank. Herr Winkler-Witti, Sie sind Leiter des Fundings und Investor Relations bei der Berlin Hyp AG und gehören damit zu den aktiven und großen Emittenten für Green und Social Bonds. Bevor wir jetzt über Ihre Motivation und auch die Benefits für Ihr Haus sprechen, auf welche Aufwände muss ich mich einstellen, wenn ich mich auf diese Marktsegment der Green und Social Bonds einlasse und hier Emissionstätigkeit aufnehme?
Ganz kurz erstmal zur Vorstellung der Berlin Hyp fürs Publikum. Wir sind eine mehr als 150 Jahre alte Hypothekenbank. Das hört sich erstmal noch nicht so richtig modern an. Wir sind ein Unternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe. Wir sind 100-prozentige Tochter der Landesbank Baden-Württemberg. Wir machen nur ein Geschäft, gewerbliche Immobilienfinanzierung. Und wir refinanzieren sie komplett über den Kapitalmarkt. Unser wichtigstes Refinanzierungsinstrument ist der Pfandbrief. Aber auch ungedeckte Refinanzierungsinstrumente nutzen wir, um unser Aktivgeschäft entsprechend zu refinanzieren. Diese Refinanzierungsinstrumente können wir sowohl konventionell ausgestalten als auch als ESG-Bonds. Darunter würde ich zählen zum einen die Green Bonds, Social Bonds und in unserem Fall zusätzlich auch noch Sustainability-Linked Bonds. Aufwände gibt's eine Menge. Um hier den Rahmen nicht zu sprengen, würde ich mich mal auf ein ganz großes Thema fokussieren wollen, und das ist Daten, Daten, Daten. Es geht zum einen darum, tatsächlich Daten zu beschaffen, die man vorher vielleicht sich gar nicht weiter angeguckt hätte. Zumindest war das bei uns der Fall. Wir hatten wenig Ahnung von der Energieeffizienz der Gebäude, die wir finanzieren, bevor wir 2015 den ersten grünen Pfandbrief aufgelegt haben. Alleine sich Daten anzugucken reicht aber nicht. Man muss sie auch in seinen IT-Systemen vorhalten, Und zwar in einer Art und Weise, dass man sie auch auf Knopfdruck verfügbar hat und reporten kann. Sowohl intern innerhalb der Organisation als auch extern gegenüber Dritten. Frau Ulrich hat schon erklärt, es wird regelrecht verlangt am Green Bond Markt und genauso am Social Bond Markt, dass ein jährliches Reporting erfolgt, solange der Bond läuft. Das ist auch in unserem Fall so, sowohl bei den Green Bonds als auch bei den Social Bonds. In beiden Fällen unterscheidet sich das in ein Allokationsreporting. Das heißt, wo rein wurden die eingeworbenen Mittel konkret allokiert? Es geht beim Impact Reporting darum, welchen nachhaltigen Nutzen schaffe ich als Emittent eigentlich mit den Projekten, die ich hier fördere? Und zum anderen natürlich dann auch, welchen Nutzen schafft der Investor, der in diese Bonds investiert? Und diese Berichte werden immer detaillierter, weil wir immer mehr über die Wirkungsweise von ESG-Maßnahmen wissen. Neue Regularien kommen hinzu, EU-Taxonomie fiel schon als Stichwort. In unserem Fall hat das in einem ersten Schwung dazu geführt, dass wir die ESG-Datenfelder in unserem juristischen System mal eben um schlappe mehr als 80 Datenfelder erweitert haben. Und nur Datenfelder erweitern hilft ja noch nichts. Die müssen dann halt auch systematisch befüllt werden. Das heißt, wir kommen hier auch in eine ganz andere Kommunikation mit dem jeweiligen Kunden über die zu finanzierenden Projekte. Ich könnte Ihnen jetzt noch ganz viele andere Aufwände erzählen, aber ich glaube, das ist so wesentlich, weil es im Kern von ESG ist. Es geht sehr viel um Daten, Datenverfügbarkeit, Reporting zum Nutzen übrigens der Investoren.
Stellt ja die Transparenz her, die Sie den Investoren entsprechend bieten wollen. Jetzt haben Sie 2015 den ersten grünen Pfandbrief aufgelegt und seitdem natürlich jede Menge Expertise aufgebaut. Sprechen wir jetzt mal über die Vorteile oder Ihre Erfahrungen auf der Sicht in der Kommunikation mit Investoren. Welche Feedbacks können Sie uns da geben?
Das wichtigste Feedback, was wir erhalten haben, ist, dass wir unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten. Wir waren zwar in Deutschland seit Jahrzehnten ein sogenannter Household Name, den fast jeder Fixed-Income-Investor kannte. Im europäischen Kontext oder internationalen Kontext nahm der Bekanntheitsgrad dann aber ab. In vielen Fällen waren wir für große internationale Investoren zu klein, um die notwendige Kreditarbeit hierfür zu machen, zum Einrichten einer Linie und dann zum Investieren. Das hat sich mit der Emission des ersten grünen Pfandbriefs geändert und diese Änderung hat sich durchgezogen, als dann immer mehr kam. Schon 2015 gab es deutlich mehr grüne Mandate, als es tatsächlich grüne Bonds am Markt gab. Und so wurde auch einem Emittenten, der einem vielleicht vormals als klein erschien, doch etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt und die entsprechende Arbeit an Kreditlinien wurde vorgenommen. Wir konnten unsere Investorenbasis dadurch deutlich verbreitern und als weiteren Effekt haben wir auch noch gesehen, dass Investoren, die zuvor kleinere Orders in unsere Orderbücher gelegt haben, diese Orders nun größer ausgestaltet haben, einfach weil sie mehr Sondervermögen zum Beispiel damit bedienen mussten. Das ist für uns ein großer Erfolg.
Mittlerweile haben Sie ja mehr als 20 Green und Social Bonds begeben im Volumen von über 9 Milliarden Euro. Alleine diese 20, alle ausgestattet mit Benchmark-Charakter, das heißt also Volumen jeweils über 500 Millionen Euro, respektive über 100 Millionen Schweizer Franken. Eine große Erfolgsgeschichte. Was macht Sie so einzigartig bei der Berlin Hyp AG?
Zum einen waren wir ein First Mover in diesem Markt. Das hat uns auch viele Vorteile gebracht. Zum anderen haben wir uns darauf nie ausgeruht, sondern haben uns stetig weiterentwickelt. Unser Green Bond Framework hat sich seit der ersten Auflage kontinuierlich jedes Jahr weiterentwickelt. Standards, die wir da drin gesetzt haben, Eignungskriterien wurden sukzessive strenger und strenger gestaltet. Neue Regulierungsansätze und Vorschriften wie die EU-Taxonomie wurden zeitnah aufgenommen. Und so haben wir es, glaube ich, geschafft, immer weiter Produkte anzubieten, die state of the art sind.
Jetzt folgen Sie ja einem Portfolioansatz. Das heißt, ein begebener Bond finanziert kein fixes Set an Projekten, sondern die Assets müssen homogen nach nachhaltigen Kriterien ausgestattet sein. Aber ich habe im Grunde ein atmendes Portfolio, in dem ich Zu- und Abflüsse von austauschbaren Assets habe. Können Sie uns hier mal eine Verwendung der Use of Proceeds, wir hatten es angesprochen, sagen in einem Green Bond Beispiel?
Ich habe ja schon gesagt, unser Aktivgeschäft ist aufs Kerngeschäft gewerbliche Immobilienfinanzierung beschränkt. Und insofern geht es bei uns im Green Bond Framework auch einfach nur bei der Mittelverwendung um energieeffiziente Immobilien, gewerbliche Immobilien, aber auch Mehrfamilienhäuser zum Beispiel oder Wohnportfolien. Energieeffizient können wir auf zwei verschiedene Arten definieren. Da gibt es einmal den Ansatz über die Anforderungen der EU-Taxonomie, zum anderen über reine Energieeffizienz-Benchmarks, die wir setzen und mit denen wir den besten Anteil des jeweils nationalen Marktes erfassen.
Die Ansätze bei Green Bonds erschließen sich ja relativ intuitiv. Schauen wir doch mal in einen Social Bond rein, eine konkrete Emission, was Sie da strukturiert haben.
Wenig überraschend geht's bei uns auch bei Social Bonds um Gebäude, in dem Fall allerdings rein um Wohngebäude. Und die Projektkategorie, die wir hier bedienen und die förderfähigen Assets, die wir hier selektieren, beziehen sich rein auf bezahlbaren Wohnraum. In Deutschland und in den Niederlanden. Um zu definieren, was bezahlbar ist, orientieren wir uns hier sehr eng an gesetzlichen Vorgaben in beiden Ländern. In Deutschland ist das vor allen Dingen das Wohngeldgesetz. Der Ansatz hier dahinter ist, zum einen möchten wir gerne eine Definition von förderfähig verwenden, die auch der Gesetzgeber verwendet. Zum anderen möchten wir auch regionalen Unterschieden Genüge tun. Und genau das passiert mit dem Wohngeldgesetz und den darin verankerten Mietstufen, die je nach Region und nach Stadt unterschiedlich ausfallen.
Vielen Dank.
Gerne.
Herr Kaiser, jetzt haben wir sehr viel über den Markt gesprochen und ganz konkrete Emissionen betrachtet. Sprechen wir doch jetzt mal darüber, wie wir in dieses interessante Marktsegment investieren können. Sie verantworten den ETF-Vertrieb an institutionelle Kunden und waren bereits im Aktienbereich mit der ESG Climate Change ETF-Produktfamilie erfolgreich. Auch ein Renten-ETF ist bereits lanciert worden auf Corporate Bonds aus der Eurozone, die mit Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet sind. Ist die Zeit jetzt reif für einen Green und Social Bond ETF?
Die Zeit ist definitiv reif. Was wir heute gehört haben von Frau Ulrich, von Herrn Winkler-Witti, was im letzten Jahrzehnt an Wachstum erfolgt ist, speziell in diesem Segment der Green and Social Bonds, betrifft zum einen die Anzahl der Emissionen, zum anderen auch die Gesamtmarktkapitalisierung. Aber was insbesondere für uns als Anbieter von ETFs sehr wichtig ist, ist eine hinreichende Sekundärmarktliquidität, weil die ermöglicht es uns, dann auch einen liquiden ETF anzubieten, der es wiederum den Anlegern ermöglicht, über den ETF diversifiziert in dieses Marktsegment zu investieren.
Wie genau funktioniert denn die systematische Zusammenstellung des Portfolios und die Auswahl und Überprüfung der Green und Social Bonds in einem ETF? Das heißt, wie sieht das Indexkonzept aus?
Wir haben uns für unseren ETF für ein Indexkonzept des Anbieters IHS Markit entschieden. Und interessanterweise oder vielleicht auch gar nicht überraschend hat sich dieser Anbieter als Ausgangsuniversum die Datenbank der von Frau Ulrich eingangs erwähnten Climate Bond Initiative CBI entschieden. Der erste Schritt besteht darin, dass der Emittent selbst seinen Bond als nachhaltig labelt. Das kann ein Green Bond sein, ein Social Bond, ein Sustainability Linked Bond. Im zweiten Schritt überprüft die CBI Initiative, ob die deklarierten ökologisch nachhaltigen Ziele im Einklang sind mit dem Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Und der dritte und letzte Schritt besteht darin, dass von der Climate Bond Initiative überprüft wird, ob tatsächlich die über den emittierten Bond vereinnahmten Erlöse vollständig, sprich zu 100% in die deklarierten ökologisch nachhaltigen Ziele auch wirklich investiert werden.
Schauen wir doch mal ganz konkret ins Portfolio des ETFs rein. Wie sieht hier der Investmentprozess aus? Bei welchem Auswahluniversum fange ich an?
Sehr gerne. Also das Ausgangsuniversum ist gesetzt durch die Bonds in der Green Bond Datenbank von CBI. Das ist die Basis. Was wir jetzt für dieses Anlagesegment ausgewählt haben, ist, das sind Unternehmensanleihen in Euro denominiert von Unternehmen mit Unternehmenssitz in Europa. Was dann anschließend folgt, das ist für passive Anlagekonzepte wichtig, ist zum einen ein Liquiditätsfilter. Deswegen wird hier im Indexkonzept vorausgesetzt, dass alle berücksichtigten Emissionen ein Mindestemissionsvolumen von 300 Millionen Euro aufweisen. Und was nicht berücksichtigt wird, hier sind Nachranganleihen sowie Floating Rates Notes.
Und auch keine Staatsanleihen.
Und auch keine Staatsanleihen. Das ist ein reines Corporate Produkt.
Danach bei den Liquiditätsfiltergewichtungen, wie sieht das da aus? Welche Regeln haben Sie dort angelegt?
Vielleicht noch einen kleinen Zwischenschritt, was wir bei unseren Nachhaltigkeitsprodukten haben und auch bei den eingangs erwähnten ESG Climate Change ETFs, ist ein ESG-Filter. Hier arbeitet IHS Markit mit MSCI-Daten. Es gibt Standards bezüglich ESG-Kriterien, die werden hier angelegt, um beispielsweise die Einhaltung des UN Global Compacts und den Ausschluss von kontroversen Waffen sicherzustellen. Was dann im nächsten Schritt kommt, wonach Sie gefragt hatten, ist die Indexbildung und Gewichtung. Das ist bei passiven Konzepten relativ simpel. Es geht strikt nach Marktkapitalisierung. Hierbei gilt zur Sicherstellung einer hinreichenden Diversifikation ein Issuer Cap von 4%. Insgesamt sind in diesem Portfolio 90 Titel enthalten. Dieser ETF ermöglicht es den Anlegenden, mit einem Trade in ein diversifiziertes Portfolio von Green and Social Bonds zu investieren.
90 Bonds sind drin, ungefähr, haben Sie gesagt, im Zielportfolio. Noch als eine Kennzahl, wo liegt die Duration ungefähr bei dem Portfolio?
Was ich eingangs erwähnt hatte, die Marktkapitalisierung ist hinreichend hoch und es gibt tatsächlich bei diesem Green and Social Bond Basket gibt es keine signifikanten Unterschiede zu einem klassischen Euro Corporate Bond Basket und die Duration liegt bei roundabout 5 Jahren.
Herzlichen Dank, Herr Kaiser, Frau Ulrich und Herr Winkler-Witti für die Einblicke in das Marktsegment Green und Social Bonds und die Vorstellung der neuen Möglichkeit, hier zu investieren. Wenn Sie sich als institutioneller Anleger für weitere Informationen zum Thema interessieren, dann finden Sie diese sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Ihres Kompetenzteams auf unserer Webseite deka-institutionell.de. Hier können Sie sich auch zum Newsletter von Deka Institutionell anmelden, wenn Sie keine Folge von Assets and Values verpassen wollen und an neuen Perspektiven auf die strategische Asset Allocation interessiert sind. Und wir freuen uns über Fragen, Kritik und Anregungen zu unserer Sendung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion assetsandvalues@deka.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Deka Institutionell, Assets and Values, der Videocast für institutionelle Anleger.